Jetzt läuft's. Halleluja. Komm, wir strecken uns aus nach dem, was der Vater heute für uns vorbereitet hat. Papa, wir danken dir, dass du jeden Sonntag frisches Brot für uns hast. Keine alten, trockenen Brocken, sondern frisch gebackenes Brot aus der himmlischen Bäckerei. Danke, dass es heute Morgen duftet. Und danke, dass es uns schmeckt heute Morgen. Und danke, dass es uns erbaut, uns tröstet, uns ermahnt, uns stärkt, uns vorwärts bringt. Danke für das, was du vorbereitet hast, Papa. Ich bete für offene Furchen in den Herzen, dass der Same auf einen guten Boden fällt, Frucht bringt, begossen wird, wo er schon gewachsen ist, Vater, und dass wir auch ernten dürfen, da, wo wir schon Glauben investiert haben. Danke, dass du treu bist. Danke, dass wir ja dich kennen dürfen. Und danke, dass du uns kennst. Danke, dass wir bei dir bekannt sind. Halleluja. Und danke, Herr, dass wir dich bekennen dürfen vor den Menschen und du bekennst uns vor den Engeln und den himmlischen Herrschern. Danke, Jesus, für deine Treue, für deine Güte, für deine Liebe. Und danke, Herr, für jeden Einzelnen, der heute da ist. Danke für die, die zuhören im Internet oder auf den CD. Danke, Herr, dass du uns baust, unser Leben baust, dran bleibst. Danke, Herr, für wunderbare Zeugnisse, die wir heute gehört haben. Zeugnisse des Glaubens, Zeugnisse des Überwindens, Zeugnisse, wie die Wirksamkeit des Wortes funktioniert. Danke, Herr, dass das Wort nicht leer zurückgeht, sondern es vollbringt das, wozu du es aussendest. Und Herr, und danke, dass der Glauben in uns immer stärker wird. Halleluja, Amen. Halleluja, Amen. So wichtig, dass wir im Glauben sind, dass ich merke so in der Zeit, in der wir gerade sind, dass alles das, was wir in den letzten Jahren in uns erarbeitet haben, Sonntag für Sonntag, Donnerstag für Donnerstag, kommt jetzt zum Tragen. Merkt ihr das? Ob das Glauben ist, ob das Vertrauen ist, ob das Vergeben ist, ob das Loslassen ist, ob das den Fokus ausrichten, immer wieder auf den Leuchtturm, wegschauen von den Umständen, immer wieder sich selber disziplinieren. Und da ist der Segen drauf. Das ist der Weg. Es gibt keinen anderen Weg. Ja, es gibt keinen Plan B. Gott hat nie einen Plan B. Gott hat immer nur Plan A. Und da hält er dran fest. Und Gott lässt sich auch nicht vom Teufel umstimmen. Er läuft auch nicht vom Teufel davon, sondern Gott tut das, was er beschlossen hat. Vor Anbeginn der Zeit. Amen. Gott hat mir schon letzten Sonntag das Thema für heute gegeben. Und das Thema ist der gute Hirte. Der gute Hirte. Und ich habe schon öfters mal drüber gepredigt, aber ich glaube, es ist wichtig in der Zeit, wo wir jetzt sind. Und ich habe auch noch nie das so verknüpft mit der Corona-Zeit, das Thema des guten Hirten. Das ist mir nochmal ganz, ganz groß geworden in meinem Herzen und auch nochmal ganz, ganz groß aus dem Wort heraus. Und ich wusste gar nicht, dass Gott sich selber als den guten Hirten bezeichnet. Wusstet ihr das? Von Anfang an. Und ich zeige euch mal ein paar Bibelstellen. Wir fangen mal im Alten Testament an. Wir bleiben bei Luther in 1. Mose 48, Vers 15. Und da geht es um Josef. Und da heißt es, und er segnete Josef und sprach, der Gott, vor dem meine Väter Abraham und Isaak gewandelt sind, der Gott, der mein Hirte gewesen ist, mein Leben lang bis auf diesen Tag. Mein Gott, der mein Hirte gewesen ist, mein Leben lang bis auf diesen Tag. Welch eine Aussage. Ich wusste gar nicht, dass das in der Bibel steht. Ja? Und ich freue mich darüber, weil es etwas offenbart. Wir werden uns heute einige Sachen anschauen, was ein Hirte ausmacht, was ein Hirte bedeutet, was das für die Schafe bedeutet, was das für dich bedeutet und was das für das Jahr 2021 bedeutet. Amen. Und ich glaube, das ist immens wichtig. Ja, er sagt, mein Gott, der mein Hirte gewesen ist, mein Leben lang. Und da ist der Schlüssel drin für uns, dass wir verstehen, dass Gott, der unser Hirte geworden ist, in dem Moment, wo du dich bekehrt hast, bist du zur Schafherde Gottes dazugekommen. Und ab dem Moment wurde Jesus dein Hirte, Gott wurde dein Hirte. Und er wird es nicht aufgeben, er wird es nicht loslassen, auch in diesen Tagen, in denen wir sind. Auch wenn manche Umstände etwas anderes reden. In 1. Mose 49, Vers 24, da heißt es, so bleibt doch sein Bogen fest und seine Arme und Hände strahlt durch den Mächtigen in Jakob. Von dort kommt der Hirte, der Fels Israels. Ja, schon wieder ist Gott als Hirte bezeichnet, der über die Herde wacht. Amen. Also mich beruhigt es extremst, dass ich weiß, dass Gott ein Hirte ist, der über die Herde wacht. Und wir wissen, der größte Feind der Herde ist was? Die Wölfe. Wölfe stehen für die Mächte der Finsternis, für Satan. Ja, sie lieben es, die Schafe umzubringen. Und hier wissen wir, Gott ist der Hirte. Er ist der Hirte, der Fels Israels, die Zuflucht Israels, der, der über die Herde wacht. Psalm 23 kennt ihr alle. Ja, der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Ich habe euch das Anfang des Jahres gegeben und der Herr hat mich vor kurzem dran erinnert. Ich frage euch nicht nach euren Händen heute Morgen, weil ich glaube, es ist wahrscheinlich besser für euch. Ich habe euch gesagt, Anfang des Jahres, betet dem Psalm 23 über euer Leben. Stimmt's? Die, die das tun, dürfen strecken. Nein, keine Hände. Aber der Heilige Geist erinnert mich immer und immer wieder daran, das über mein Leben zu beten. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Denn das, was der Teufel plant, ist Mangel. Er plant den kompletten, the great reset. Habt ihr da schon mal was davon gehört? Das große auf Null stellen. Das Ziel der Leute, die an der Macht sind, ist es, die ganze Weltwirtschaft zu zerstören. Es werden Millionen und Abermillionen arbeitslos werden, wenn dieser Plan umgesetzt wird. Und sie werden alle abhängig werden vom Staat. Der Staat wird mit den Menschen Verträge machen. Du wirst all deine Rechte aufgeben müssen. Und dann wird der Staat für dich sorgen. Aber dieser Staat ist ein satanischer Staat, ein böser Staat. Und bis dahin, und ich denke, dass die Gemeinde entrückt wird, aber ich kann es euch nicht versprechen, ob wir einen Teil davon erleben oder nicht. Du musst immer dich vorbereiten für das Schlimmste und auf das Beste hoffen. Das sind die weisen Christen. Die dummen Christen hoffen auf nichts und bereiten sich auch für nichts vor. Oder haben Angst vor dem, was kommt. Nochmal, Angst ist der schlechteste Berater in deinem Leben. Angst lähmt. Es macht dich handlungsunfähig. Wenn du Angst hast, über eine Brücke zu gehen, ich sage, komm, wir gehen darüber, bleibst du stehen, du zitterst, du kriegst Panik, du kriegst Schweißausbruch, richtig? Weil die Angst, darüber zu gehen, stärker ist als der Glaube, dass die Brücke dich aushält. Ganz banales Beispiel. Bei jedem ist die Angst woanders. Aber der Heilige Geist will nicht, dass wir Angst haben. Die ganze Zeit sagt die Bibel, fürchtet euch nicht, fürchtet euch nicht, fürchtet euch nicht. Jesu Endzeitrede in Matthäus 24 sagt ganz klar, fürchtet ihr euch nicht, wenn diese Dinge anfangen, sondern erhebt euer Haupt und guckt zum Himmel und freut euch, denn eure Erlösung ist nah. Das steht doch ferne, oder? Da muss ich nochmal nachlesen. Nee, da eure Erlösung ist nah. Was heißt es für Christen, die glauben? Sie sehen die Endzeitdinge kommen und sie sollen sich vor Angst krümmen. Nein, sie sollen sich freuen. Ja, das ist eine Entscheidung. Das ist eine Entscheidung, die funktioniert im Glauben. Wenn das nicht funktionieren wird, wäre Gott ein Lügner oder es würde nicht im Wort stehen. Aber weil es drin steht und Gott kein Lügner ist, er kann nicht lügen, das haben wir Anfang des Jahres geklärt. Gott ist kein Mensch, dass er lügt. Erinnert ihr euch? Gott ist der gute Hirte. Ach, das ist ein tolles Thema, ich freue mich. Bete dem Psalm 23 über dein Leben. Da ist alles drin, was du brauchst. Und immer wenn der Teufel mich angreift und ich merke, so wie Zweifel mein Herz packen will, dann bete ich Psalm 23 laut, und ist wichtig, laut. Ich proklamiere den und proklamiere den, bis der Teufel von mir flieht. Und er flieht von mir, weil er erträgt das Wort Gottes nicht. Wichtig, dass du am Ball bleibst. Lass keine Angst und Furcht in dein Herz, egal was kommt. Jesus ist noch der Hirte, ich zeige euch das noch aus dem Wort. Psalm 80, Vers 2. Du Hirte Israels, höre, da du Josef hütest wie Schafe. Erscheine, da du thronst über den Cherubim. Welch eine Beschreibung von Gottes Macht. Der Hirte Israels, höre, da du Josef hütest wie Schafe. Amen. Wir gehören auch zu Josef, wir gehören auch zu Israel. Wir sind eingepropft in den Stamm. Das haben wir auch angeschaut vor Monaten. Könnt ihr euch erinnern an diese Predigt? Wir sind keine Juden, wir ahmen die Juden nicht nach, wir haben auch nichts mit dem Gesetz zu tun, sondern wir sind unter der Gnade. Aber wir sind eingepropft in diesen Stamm. Und das werde ich euch nachher auch beweisen, dass von zweierlei Schafen, von den Juden und von den Heiden, wird ein Schafstall, eine Herde wird es, okay? Halleluja. Ich möchte euch nur ein paar Stellen zur Einleitung aus dem Alten Testament zeigen. Jesaja 40, 11. Er wird seine Herde weiden wie ein Hirte. Er wird seine Herde weiden wie ein Hirte. Er wird die Lämmer in seinen Arm sammeln und im Bausch seines Gewandes tragen und die Mutterschafe führen. Das bist du und ich. Ob du frisch bekehrt bist und bist so ein kleines Lämmlein oder du bist ein Mutterschaf, Gott ist für dich da. Amen. Amen, Gott ist für dich da. Jesaja 44, 28. Der zu Kyros sagt, mein Hirte, Er soll all meinen Willen vollenden und sagen, zu Jerusalem werde wieder gebaut und zum Tempel werde gegründet. Mein Hirte. Seht ihr, wie interessant es ist, dass Leute im alten Bund schon Offenbarung hatten, dass Gott der Hirte ist? Und wir schauen uns nachher an, was der gute Hirte ist, was der tut, was seine Eigenschaften sind, okay? Halleluja. Hesekiel 34, 12. Wie ein Hirte seine Schafe sucht, wenn sie von seiner Herde verirrt sind, so will ich meine Schafe suchen und will sie erretten von allen Orten, wohin sie zerstreut waren, zur Zeit, als sie trüb und finster war. Natürlich geht es hier um Israel, die Zerstreuung, 2000 Jahre in die Völker, dann die Zurückholung nach Israel, ihr kennt es, ja? Aber die Bibel ist immer 2, 3, 4, 5, 6 und 10 deutig. Das gilt für uns heute genauso wie für das Volk Israel 1948, als der Staat Israel wieder gegründet wurde. Gott sie zurückgeholt hat von allen Enden der Erde. Okay? Wie ein Hirte seine Schafe sucht. Gott hat ein Hirtenherz. Ein Hirtenherz. Ist immens wichtig für uns zu verstehen. Hesekiel 34, 23. Und ich will ihnen einen einzigen Hirten erwecken. Einen einzigen Hirten erwecken. Das ist ein prophetisches Wort. Um wen geht's hier? Wer ist der, der erwecken will? Der Vater. Wen will er erwecken? Christus, der einzige Hirte. Seht ihr das? Gott sagt über seinen Sohn, ich will euch einen einzigen Hirten, einen Hirten erwecken, der sie weiden soll. Seht ihr, was der Auftrag von Jesus ist? Er soll dich weiden. Was hat ein Schaf den ganzen Tag? Hunger. Und dieser Hirte stillt den Hunger der Schafe. Und hier geht es nicht um Gras, sondern es geht um geistliche Nahrung. Amen. Der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von allem, was aus dem Munde Gottes kommt. Die Aufgabe Jesu ist, dich im Geist satt zu machen. Amen. Halleluja. Der sie weiden soll, nämlich mein Knecht David, der wird sie weiden und soll ihr Hirte sein. Natürlich geht es hier auch um König David. Aber wir wissen, Jesus sitzt auf dem Thron Davids. Also es ist alles prophetisch. Es bezieht sich immer auf Jesus und auch auf einen Mensch, der tatsächlich lebte. Okay? Halleluja. Gefällt euch das? Dann in Zacharja 10, Vers 2. Weil die Götzen Lügen reden und die Wahrsager Trug schauten, nichtige Träume erzählten und ihr Trösten nichts ist, darum sind sie weidegezogen wie eine Herde, die verschmachtete, weil kein Hirte da ist. Heftig, oder? Denn die Götzen reden Lügen. Die falschen Götter reden Lügen. Die Wahrsager, auch die christlichen Wahrsager, die sich Propheten nennen, auch die schauen Trug, Lug und Trug. Sie schauen etwas, was nicht vom Oberhirten kommt. Erzählen nichtige Träume. Und ihr Trösten ist nichts. Wenn eine Zusage, ein Wort des Trostes nicht im Himmel geboren ist, nützt es dir und mir nichts. Zero. Amen. Ist das wahr? Wenn ich dir irgendwas sage, was dich trösten soll, es ist nicht vom Heiligen Geist, wirst du erstens das gar nicht spüren, weil dein Geist widerspiegelt es nicht. Es ist kein Widerhall in dir, sondern es sind schöne Worte, die du hören möchtest, dein Fleisch hören will. Vielleicht sogar die Sünde rechtfertigt. Das ist, was dein Fleisch will, aber nicht dein Geist. Darum geht das Volk in die Irre. Ein Volk geht immer in die Irre, wenn sie einen falschen Hirten oder keinen Hirten haben. Seht ihr das? Was glaubt ihr, warum in dieser Zeit, in der wir leben, so viele Menschen die Gemeinde verlassen? Damit sie ohne Hirte sind. Und was machen die Wölfe, wenn sie da ein so verirrtes Schaf durch die Walachei laufen sehen? Ach, das wäre jetzt eine leichte Beute, aber das ist uns zu langweilig. Wir sind Wölfe. Wir wollen richtig eins aus der Herde reißen und mit den Hunden uns rumschlagen. Ja, wir wollen mit dem Hirten uns ärgern und rumärgern. Nee, das Schaf da, das ist ja viel zu einfach. Machen das die Wölfe so? Nein, das machen sie natürlich nicht. Und viele Christen wundern sich, wenn sie den Schutz der Herde, den Schutz der Gemeinde verlassen, dass sie dann von den Wölfen zerfleischt werden. Ich weiß, dass wenn ich bete, wackelt die Bude. weil Gott mir als Pastor Autorität gegeben hat. Das heißt nicht, dass ich über dir bin. Das heißt nicht, dass ich besser bete wie du. Hör mir richtig zu. Es ist die Autorität, die mir von Gott gegeben wurde als Pastor. Und wenn du die 7 Sendschreiben in Offenbarung liest, findest du ganz schnell heraus, dem Engel der Gemeinde in Laodicea sage. Dem Engel der Gemeinde in Philadelphia sage. Also jede Gemeinde hat einen Engel, der ihnen vorsteht. Und dieser Engel ist Schutz für jedes Schaf. Verlässt du die Herde ohne Gottes Befehl, bist du raus aus dem Schutz. Verstanden? Und jeder hat einen Grund, warum er geht. Die Lydia hat mich vorhin angerülpst, die hat Knoblauch gegessen, da gehe ich nicht mehr hin. Der Thomas hat mich nicht in den Arm genommen heute Morgen, gehe ich nicht mehr hin. Ich habe so viel Blödsinn gehört in meiner Zeit als Christ, mehr wie jemals zuvor in der Welt. Es gibt Grund und Gründchen, warum du nicht mehr kommst. Aber du darfst dir im umgekehrten Fall, wo du weißt, ich gehöre zu dieser Herde hier, darfst du wissen, du bist unter dem Schutz des Allerhöchsten. Amen. Du bist unter dem Schutz des Engels dieser Gemeinde. Amen. Und da ist nicht nur einer, das sind viele. Wir haben einen Oberbefehlshaber und viele andere. Du darfst wissen, du bist nie allein. Der Teufel kann dir nichts, wir haben es gerade gehört. Sobald du ihm widerstehst, flieht er von dir, er muss. Matthäus 26, 31. Da heißt es, da sprach Jesus zu ihnen, in dieser Nacht werdet ihr euch alle ärgern an mir. Denn es steht geschrieben, eine Prophetie aus Sacharja, nochmal, ich werde den Hirten schlagen. Wer wird den Hirten schlagen? Wer? Wer wird den Hirten schlagen? Wer? Gott der Vater. Warum schlägt Gott der Vater den Sohn? Weil es eigentlich dein Job gewesen wäre, geschlagen zu werden. Ich werde den Hirten schlagen und die Schafe der Herde werden sich zerstreuen. War das in der Nacht so? Und alle weggelaufen, haben ihn alle in den Stich gelassen. Und die, die oft am lautesten schreien, sind die ersten, die weg sind. Wie Petrus. Herr, ich werde dich nie verlassen. Herr, ich werde für dich sterben. Ehe der Hahn kräht, morgen früh wirst du mich 3-mal verraten haben. Okay? Aber nichtsdestotrotz wissen wir, Jesus ist unser Hirte. Und das schauen wir uns jetzt an in Johannes 10 ab Vers 1. Johannes 10 ab Vers 1 und das ist so gewaltig gut. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer nicht zur Tür hineingeht in den Schafstall, wer nicht zur Tür hineingeht in den Schafstall, sondern steigt anderswo hinein, der ist ein Dieb und ein Räuber. Wer ist der Dieb und der Räuber in der Bibel? Satan. Okay. Wer anderswo hineingeht als zur Eingangstüre, für was ist die Eingangstüre da? Zum Reingehen. Was für eine Art Reingehen? Das Offizielle. Korrekt? Dein Toilettenfenster in deiner Wohnung oder dein Wohnzimmerfenster sind nicht gemacht zum Reingehen, sondern deine Türe. Und da ist eine Klingel, damit jemand nur reinkommt, wenn es erwünscht ist. Danke. Wenn du es möchtest. Das nennt man Autorität, Vollmacht, freier Wille etc. Und ich glaube, hier ist auch das Geheimnis schon der Wiedergeburt verborgen. In all den Jahrtausenden davor waren Menschen besessen von Satan. Hat Satan gefragt, ob er sie besessen machen darf? Nein, er stieg ein. Wo er einstieg, war ihm völlig wurscht. Wie das Fenster heißt, wie die Dachluke heißt, wie der Kellereinstieg heißt, ist ihm egal. Hauptsache, er ist drin. Und Jesus sagt es hier, wer nicht zur Tür hineingeht in den Schafstall, sondern steigt anderswo hinein, der ist ein Dieb und ein Räuber. Korrekt? Und hier ist auch das Geheimnis drin, dass nicht jeder Mensch in den Himmel kommen kann, denn nur die, die Jesus durch die Türe hereinlassen, sind die, die Christen werden, wiedergeboren. Amen. Er steht vor deiner Herzenstür, heißt es in einer anderen Bibelstelle, siehe, ich stehe vor deiner Herzenstür, klopfe an, wer mir öffnet, was sagt Jesus dann? Trete ich hinein. Das ist die Wiedergeburt. Du musst durch deinen freien Willen Jesus reinlassen, und zwar durch die Türe. Amen. Der aber zur Tür hineingeht, der ist der Hirte der Schafe. Hier geht es um deinen freien Willen. Jesus wird dich nie zwingen zu etwas. Sondern er steht immer vor der Tür und fragt um Erlaubnis. Das haben wir uns vor kurzem angeschaut, wer über die Erde herrscht und wer nicht. Korrekt? Halleluja. Der aber zur Tür hineingeht, ist der Hirte der Schafe. Jesus überrascht dich nie, sondern er kommt immer zur Tür. Er ist ein Gentleman. Halleluja. Dem macht der Türhüter auf. Der Türhüter. Ich glaube, es ist ein Bild für den Heiligen Geist, für wiedergeborene Christen. Der Heilige Geist lässt nur Jesus rein und raus. Alles andere muss draußen bleiben. Das ist ein großes Geheimnis. Der Türhüter. Und da, natürlich bist auch du das selber. Aber hier steht, der Türhüter macht nur Jesus auf. Er kennt den Hirten. Der ist es, der dem Hirten die Tür öffnet. Dem macht der Türhüter auf. Sobald die Salbung kommt, spürst du das, richtig? Jesus ist die Salbung, er ist die Gegenwart Gottes. Sobald die kommt in einem Lied, in einer Predigt, in einem Traktat, in einem Gespräch, spürst du die Salbung. Sogar ungläubige Schwestern spüren das. Amen. Sogar auf die kommt der Geist. Das ist nichts Unbiblisches, das ist völlig biblisch. Als König Saul David verfolgte, kam er zu den Prophetenjüngern. Und dort waren die in Verzückung. Und er kam, um David zu töten. Und er kam auch unter die Verzückung, sagt die Bibel, Lutherdeutsch, unter die Kraft des Heiligen Geistes. Die waren wie besoffen. Und er fängt an, anstatt David töten zu wollen, prophezeit er, du wirst der nächste König und so weiter. Amen. Obwohl der Geist Gottes ihn verlassen hat, war er in der Gegenwart. Da, wo die Salbung war, kam es auch auf ihn. Wenn du betest in deiner Bude und deine Bude ein Ort des Heiligen Geistes, werden deine Nachbarn spüren. Da brennt's. Amen. Das ist normal. Das ist logisch. Der ist der Hirte der Schafe. Dem macht der Türhüter auf und die Schafe hören seine Stimme. Die Schafe hören seine Stimme. Das ist, was wir immer mehr lernen müssen. Nur einer Stimme zuzuhören. Nur einer Stimme zu gehorchen. Einer, nicht vielen. Einer, auch nicht Menschen. Auch nicht mal mir. Ich bin nicht der Oberhirte. Ich bin ein Hirte, aber nicht der Oberhirte. Wenn ich etwas sage, was der Oberhirte nicht sagt, dann gehorch lieber ihm. Amen. Das wirst du von wenigen Pastoren nur hören. Die meisten werden sagen, ich bin der Chef und was ich sage, wird gemacht. Aber Irren ist menschlich. Amen. Nobody is perfect. Ich sag's dir trotzdem, weil ich Jesus mehr liebe als mein Ruhm. Und es ist gut, wenn dein Herz so geschult ist. Amen. Halleluja. Und die Schafe hören seine Stimme und er ruft seine Schafe mit Namen. Letzte Woche war schon so still, aber diese Woche schon wieder so still. Seid ihr da? Das Schweigendilemma, ja. Teil 15. Er ruft die Schafe mit Namen. Leute, da ist so viel Liebe drin in diesem Satz. Er kennt dich durch und durch. Er kennt deinen Namen. Den Namen kennen und Namen kennen ist nicht dasselbe. Du kannst wissen, wie jemand heißt und du kennst trotzdem seinen Namen nicht. Du kennst ihn nicht. Aber Christus kennt dich und er ruft dich. Er ruft dich. Er ruft dich. Er ruft dich. Sammy, nimm es mal auf und lass es abspielen. Werdet wach heute Morgen. Der Herr kennt dich. Er ruft dich. Ob du richtig bist oder falsch, ob du genau noch in der Spur bist oder daneben, er ruft dich. Dir kann nichts passieren. Du bist safe. Und er führt sie hinaus. Er führt sie aus dem Stall hinaus. Hier ist der Stall. Und er führt dich wo? Hinaus. Der Stall ist nicht deine Berufung. Ist dein Ausbildungsort. Deine Berufung ist wo? Da draußen. Bei den Leuten. Bei den anderen Schafen. Manchmal auch bei den Ziegenböcken. Aber er kennt dich und ruft dich bei deinem Namen. Er ist bei dir. und er führt dich raus. Er ruft dich und er führt dich raus. Er ruft dich und führt dich raus. Sag nicht, ich kann das nicht, ich weiß nicht, wie das geht. Er ruft dich und führt dich raus. Amen. Wenn er alle seine Schafe hinausgelassen hat, geht er vor ihnen her. Boah, und das ist mir heute so, oder gestern schon so groß geworden. Ja? Und die ganze Woche habe ich über den Satz nachgedacht, aber gestern ist es nochmal richtig groß geworden. Wo ich zum ersten Mal verstanden habe, ey, Corona. Man kommt so schnell in negatives Denken. Man wird bombardiert mit Nachricht über Nachricht und prophetische Worte und der und Jesus hat zu mir gesprochen und zu ihr hat er gesprochen und Leute, man weiß gar nicht mehr, was man glauben soll, was man lesen soll. Gestern hat man wieder eine was auf Facebook geschickt, hör dir das mal an und sag, was du denkst. Ja, ich habe keinen Bock mehr drauf. Jemand, der nicht zur Gemeinde gehört. Habe ich kurz reingehört, ist mir schon schlecht geworden. Da reichen mir 2 Sekunden, ihr wisst es ja. Hör ich mir den Scheiß nicht an, sorry. Da schreibt sie mir heute Morgen, ja, was ist denn los, kein Bock oder was? Eine Frau, die seit August letzten Jahres keine Predigt mehr von uns hört. Dieselbe übrigens, wo ich letztes Mal auch erwähnt habe. Denke ich mir, das gibt's doch gar nicht. Wie sind die Leute da draußen drauf? Die interessieren sich ein Mist für dich das ganze Jahr. Und dann schreiben sie dir und da sollst du gefällig vorm Computer sitzen, wartest, bis sie schreibt und sagst, danke, endlich darf ich was dazu sagen. Ich habe ein Leben, ja. Ich brauche nicht so Leute, die da so alle Schaltjahr mal vorbeischauen. Die haben nichts verstanden. Und ich merke, was los ist. Es geht mir nicht gegen die Leute, versteht mich richtig. Ich merke, sie sind außerhalb der Herde. Sie sind außerhalb der Herde. Und sie hören das Heulen der Wölfe. Und jetzt wollen sie dich andocken, dass du ihnen sagst, wo ist denn der Schafstall? Das hat der Heilige Geist denen schon lange gesagt. Aber sie sind widerspenstig. Und ich kümmere mich nicht um Schafe, die nicht zu meiner Herde gehören. Amen. Ist das böse oder ist das wahr? Ich erzähle es euch nochmal, obwohl ich es bestimmt schon 10 Mal erzählt habe. Ich habe vor 15, 20 Jahren einen weltlichen Bericht gesehen über einen Schafhirten. Und er sagte dieser Mann, und das war der Oberhammer, das werde ich in meinem Leben nie wieder vergessen. Er sagte, jede Schafherde hat einen eigenen Geruch. Und die Schafe erkennen sich an ihrem Geruch. Die riechen alle gleich. Und er sagte, ja, manchmal kauft er Schafe dazu, damit keine Inzucht so arg ist, ja, dass ein bisschen frisches Blut reinkommt. Und er sagt, ja, die Schafe, die alte Schafherde, nimmt diese neuen Schafe nicht an, weil sie anders riechen. Und er sagt, ja, und ich habe gedacht, ich fall vom Stuhl, weil das ist so prophetisch, das ist so, wie wenn Gott über die Christen spricht. Und er sagt, ja, die neuen Schafe, nur die neuen Schafe können diese Entscheidung treffen. Sie müssen sich entscheiden, wann und wie, weiß kein Schäfer. Aber sie entscheiden sich, oder auch nicht, zur Herde dazuzugehören. In dem Moment, wo sie sich entscheiden, ich gehöre zu der neuen Herde, nehmen sie automatisch, man kann das wissenschaftlich nicht erklären, den Duft dieser Herde an. Und die Herde öffnet sich und lässt sie in die Mitte. Merkt ihr was? Treffen sie nicht die Entscheidung, zur Herde zu gehören. Bleiben sie in ihrem Duft. Ich finde das der Hammer. Dann muss er sie schlachten oder weiterverkaufen. Er kann mit denen nichts anfangen. Und das war so erleichternd für mich als Pastor. Da habe ich verstanden, manche Schafe, die hierher gekommen, werden sich nie entscheiden, den Duft hier anzunehmen. Sie wollen, dass wir ihren Duft annehmen. Und das passiert nicht. Denn hier gibt's einen Duft in der Church at the River. Amen. Und dann merkst du, sie gehen wieder. Und ich bin für niemand mehr böse, der geht. Ich bin dankbar. Was soll ich mit Schafen, die mir den ganzen Schafstall durcheinander machen, die Unruhe bringen? Versteht ihr das prophetisch? Und dann habe ich gedacht, Gott, du bist der Hammer. Glaubt ihr, dass diese Eigenschaft bei den Schafen zufällig ist? Nein. Dann habe ich eine Zeit lang über Schafe mich kundig gemacht. Ein Schaf ist eigentlich zu nichts gut. Das sind die dümmsten Tiere, die es gibt. Wenn ein Schaf die Klippe runterspringt, die springen die anderen hinterher. Die fragen nicht warum. Die machen alles nach. Dan, ich hab's euch schon mal erzählt, wir haben 13 Jahre direkt an der Neckarbrücke gewohnt. Direkt an der Brücke, paar Meter weg vom Wasser. Und da kam eine Schafherde eines Tages. Wir wollten gerade weg, ich wollte aus dem Hof fahren. Hunderte, wenn nicht tausende Schafe. Eine Dreiviertelstunde lang sind die Schafe gelaufen. Ich krieg einen Vogel, gell? Ich glaube, ich sag, Bärbe, guck mal, wie blöd die sind. Und wie dumm die aussehen. Und die sehen ja alle gleich aus. Im Fell lauter so Waldzeug. Und dann irgendwann habe ich einen Zorn gekriegt, habe ich auf die Hupe gedrückt. Dann sind die so im Stand hoch. Das fand ich lustig. Wie so ein Telespiel. Habe ich immer Düt-Bird. Der Schäfer war schon lange auf der anderen Neckarseite. Der hat nichts mitgekriegt. Und ich immer Düt-Bird. Da dachte ich, guck mal, wie blöd die sind. Wie blöd die sind. Alter, war ich entsetzt, wie blöd Schafe sind. Und als die weg waren, als endlich die Herde vorüberzog, dachte ich, ach du grüne Neune, sieht die Straße aus. Alles vollgeschissen. An der Nordseeküste. Kennt ihr das Lied noch? Mit schwarz-braunen Kügeln garnieren sie ihn gleich. Den Deich. Ich war entsetzt. Ich bin später heim, hab gesagt, Herr, ich möchte kein Schaf mehr sein. Das ist eine Beleidigung. Der Heilige Geist ist eine Taube. Taube sind blöd. Schafe sind blöd. Ich will keine Taube sein. Ich will kein Schaf sein. Dann bin ich so zornig. Dann habe ich weiter geforscht über Schafe. Dann habe ich rausgefunden, ein Schaf kannst du mit nichts belasten. Eine Ziege, da kannst du eine Tasche umhängen. Die Ziege zieht das Ding oder trägt das Ding. Wenn du das beim Schaf machst, bricht es zusammen und hat einen Herzkasper. Was soll Schaf? Wo kommt ihr her? Was habt ihr ohne den Mensch gemacht? Ihr müsst doch ausgestorben sein, weil jeder euch gefressen hat. Schafe, Wolle und Fleisch. Ganz viel Käse. Dann sagte der Herr zu mir, und ich liebe es, wenn der Herr antwortet. Er sagt zu mir, Thomas, aber Schafe haben eine Eigenschaft, was kein anderes Tier dieser Welt hat. Die Schafe kennen die Stimme des Hirten. Boah, und ich liebe es, wenn der Herr mich überführt. Wenn ich mich so schlau fühle, mit ihm diskutiere und dann feststelle, er ist noch viel schlauer als ich. Ein Schaf muss nichts tragen, denn der Herr hat alles getragen. Ein Schaf muss keine Reißzähne haben, denn der Herr kämpft für dich. Ein Schaf muss nicht schöner aussehen wie ein anderes Schaf, weil Gott liebt alle Schafe gleich. Und selbst wo wir einen Mordsauerei machen und ein Mordsgeblöke ist, wird der Schäfer nicht müde. Er liebt die Schafe. Gerade haben wir gelesen, er nimmt die Lämmer in den Bausch seines Gewandes. Er steckt sie in die Jacke rein, wärmt sie, nimmt sie mit. Wenn sie müde sind, trägt er sie. Kennt ihr das Bild? Da habe ich mich versöhnt mit Schafen. Habe ich gedacht, naja gut, Schaf sein ist doch nicht so schlecht. Und ich glaube es, Feuer bekämpft man mit Feuer. Wenn die Wölfe kommen, wer kämpft gegen die Wölfe? Wer weiß es von euch? Die Hunde. Und da sind die Hunde ein Bild für die Engel. Wir kämpfen nicht gegen Satan, wir widerstehen ihm nur. Aber kämpfen tun die Engel. Die Engel kämpfen gegen die Dämonen. Wir kämpfen nicht gegen die Dämonen. Wir widerstehen ihnen. Das ist ein Unterschied. Das ist ein Riesenunterschied. Wenn du anfängst zu kämpfen, viel Spaß. Das wird nicht funktionieren. Wir kämpfen im Glauben, indem wir sprechen, wie Jesus. Jesus hat nicht ein Schwert gezogen und gesagt, auf Satan, komm, leg los. Und sie kreuzt in ihre Klingen, steht nicht im Wort. Er widerstand ihm mit dem Wort. Und selbst als der Teufel anfing mit dem Wort, widerstand er ihn abermals mit dem Wort. Nicht abbringen lassen vom Wort. Und jetzt wisst ihr auch, warum das Wort in jeder Gemeinde so umkämpft ist. Der Teufel hat mit Gemeinden und Kirchen kein Problem. Solange Christus raus ist. Jesus ist super, da stellt er sich dazu. Jesus findet er auch ganz toll. Jesus ist super. Du, dich findet er auch super. Thomas ist super für ihn. Thomas interessiert ihn gar nicht. Aber sobald Thomas Christus eins wird, dann kriegt er Schiss. Und dann weiß er, hat ein Mordsproblem. Dann weiß er, hat ein Problem. Donnerstag und Freitag waren für mich die Hölle die Woche. Ich habe gedacht, ich drehe durch. Aber so heftig, ich erzähle euch das oft sonntags, ist kein Spaß. Ich habe am Donnerstag auf Freitag 16 Albträume in einer Nacht gehabt. und das volle Programm durch. Und die Teufel waren so nah um mich rum, dass ich gedacht habe, am Freitag, ich drehe durch. Ich habe gedacht, ich falle vom Glauben ab. Ganz heftig, ganz präzise. Und ich merke, er greift mich nicht mehr plump an. Er schickt keinen Panzer, der 50 Mal auf mein Haus schießt. Das war früher. Irgendein Treffer wird schon landen. Heute kommt er wie ein Chirurg mit einem Skalpell. Und er weiß genau, wo meine Wunden sind, meine Schwachstellen. Und er versucht, er immer zu schneiden. Kennt ihr das? Es wird immer präziser und genauer. Und desto mehr bin ich entsetzt. Ich merke manchmal, wenn Leute mich fragen, das habe ich die Woche auch gestoppt, wie geht's dir, Thomas? Da bin ich manchmal ganz dumm und erzähle so frei raus, wie es mir geht. Das mache ich mit Leuten, denen ich vertraue, enge Leute. Und da ist es auch gut aufgehoben. Aber ich merke jetzt, ich habe die Woche ganz intensiv gemerkt, der Teufel hört zu. Erzähl doch mal, Thomas, wie geht's dir denn? Und da habe ich nachts genau solche Träume und Angriffe, was ich tagsüber offenbart habe. Und dann merke ich, hey, Junge, halt die Schnauze. Erzähl nicht mal alles. Wieso alles, was du sagst, aber sag nicht alles, was du weißt. Leute müssen weise werden. Manchmal ist es gut, mit jemandem zu reden. Fallt nicht immer auf einer Seite vom Pferd, sondern lasst euch leiden. Amen. Sind wir aber arg weit abgeschweift, gell? Nächster Vers. Einem Fremden aber folgen sie nicht nach, sondern fliehen vor ihm. Wer ist dieser Fremde? Satan. Das Dumme ist, dass viele Christen die Stimme des Herrn nicht unterscheiden können von der Stimme Satans. Petrus. Erst sagt er, du bist Gottes Sohn und ne, und dann, das widerfahre dir nur nicht. Einmal sagt Jesus zu ihm, hey, das hat dir gerade mein Vater offenbart. In der nächsten Sekunde sagt der Satan, hinter mich. Wow, was für ein tolles Erlebnis für Petrus. Petrus funkte auf allen Kanälen. Sein Walkie-Talkie war offen für alle Kanäle. Das ist ganz schlimm bei Christen. Wir müssen lernen, nur noch einen Kanal und der heißt Jesus. Und wenn es mit dem Wort nicht übereinstimmt, nützt es nichts. Vor Jahren war ein geschiedenes Ehepaar bei mir, die wollten heiraten. Und sie hatte zuvor in einer freikirchlichen Gemeinde geheiratet. Was sagt uns das? Wer weiß es? Eigentlich ist der Zug abgefahren, biblisch. Jesus sagt ganz klar, wenn eine Geschiedene heiratet, bricht die Ehe. Und der die Geschiedene heiratet oder den Geschiedenen, bricht die Ehe. Jetzt kann ich hergehen als Thomas und sagen, ach, ich habe die zwei so lieb, die sind so knuffig. Oh, ich traue die. Und das war, wo sie nicht Ruhe gegeben haben. Und vier andere Pastoren haben sich schon verweigert, sie zu trauen. Dann kamen sie zu mir, weil ich bin ja so lieb, ne? Und ich wusste schon, was kommt. Und ich habe gesagt, Heiliger Geist, gib mir Weisheit. Und wenn du eine Diskussion anfängst, wenn du einen Ball spielst, was passiert mit dem Ball? Der kommt zurück und dann schießt du wieder. Und das kannst du jetzt jahrelang machen. Und dann gibt's vielleicht einen, der schießt besser wie du. Ich habe auf so Spielchen keine Lust mehr. Ich habe gesagt, ich habe eine Frage für euch, eine. Wenn ich euch jetzt traue und ich gebe euch den Segen und es wird ganz tolle Hochzeit und alles widerspricht sich gegen das Wort, ist Gott dann für euch oder gegen euch? Ist eure Ehe von Gott oder nicht von Gott? Ist eure Ehe gesegnet oder verflucht? Dann sind sie beide wortlos aufgestanden und gegangen. Werde ich nie vergessen. Und ich habe nur gesagt, danke, Heiliger Geist. Was will ich euch damit sagen? Wenn wir etwas gutheißen, was hier nicht drinsteht, im Wort, nützt es nichts. Pastoren fangen an, Homosexuelle zu trauen. In meinem Wort steht, es ist Gott ein Gräuel. In Mose steht, es ist Gott ein Gräuel, wenn ein Mann Frauenkleider trägt. Im Fasching stehen manche Pfarrer vorne und machen eine Büttenrede in Frauenkleidern. Also ich nehme das Wort Gottes sehr ernst. Ich nehme es so ernst, wie es nur irgendwie geht. Für mich ist es ernst, nicht ein Buch von vielen. Es ist das Buch. Amen. Halleluja. Sondern die Schafe fliehen von der fremden Stimme, denn sie kennen die Stimme der Fremden nicht. Wow. Leider kennen viele Christen die Stimme des Teufels. Das Lustigste, was ich mal erlebt habe, habe ich im Prophetenseminar gemacht. Vor vielen Jahren kam eine Frau zu mir. Ja, Thomas, ich kapiere das nicht. Ich höre nichts vom Herrn. Ich nicht mal jetzt im Seminar hier. Ich höre nichts. Sag ja, aber du kannst hören. Das Telefon ist eingebaut. Ja, aber ich höre nichts. Und habe ich rumdiskutiert. Oh, wie erkläre ich das? Der ist echt anstrengend. Im nächsten Satz sagt sie mir, ja, aber der Teufel sagt mir jeden Tag. Dann sag ich, hallo, was hast du gerade gesagt? Dem Teufel hörst du zu und Gott nicht. Den Teufel hörst du und Jesus kannst du nicht hören. Bei dir stimmt was nicht in der Taktung. Merkt ihr, wie pervers das manchmal bei Christen ist, ohne das zu verurteilen. Alles, was ich sage, ist nie verurteilend, nur feststellend. Sie hören dem Teufel zu und das haben sie gut gelernt. Und wenn dann wollen sie eine Antwort vom Herrn, hören nichts, dann, ja, ich höre halt nichts. Nein, das ist nicht die Wahrheit. Jesus ist genauso wenig der Pausenclown, wie ich es bin. Was ich gerade mit der Frau erzählt habe. Ich sitze nicht zu Hause und warte, bis sie mich irgendwas fragt. Jesus sitzt auch nicht im Himmel und wartet, bis du gerade lustig bist, was zu fragen. Wart, bis er redet. Er wird reden, das haben wir gerade gehört. Er ruft seine Schafe heraus. Amen. Das ist ein Lernprozess. Auf die Fremden hört er nicht. Nächster Vers. Dies Gleichnis sagte Jesus zu ihnen. Sie verstanden aber nicht, was er ihnen damit sagte. Vor Jahren war ich im Dienst drin, 10 Jahre lang im Dienst. Da sagte dieser Pastor, der dort der Chef war, immer, das Königsgleichnis. Wenn du das nicht verstehst, verstehst du gar nichts. Ich habe das jahrelang geglaubt. Wo ich hier anfing, habe ich gesagt, Jesus, ich spüre, da stimmt was nicht. Was ist mit dem Königsgleichnis? Ja, wo Jesus sagt, wenn ihr das Gleichnis nicht versteht, versteht ihr alle anderen nicht. Habe ich gesagt, Herr, ist das wahr? Die Bibel ist so einfach, dass es immer einen Religiösen braucht, um sie kompliziert zu machen. Stimmt's? Jesus sagte, wisst ihr, was Jesus zu mir sagte? Wollt ihr es hören? Thomas, wie rede ich zu dir? Direkt oder in Gleichnissen? Und ich sage, Herr, direkt. Was beschäftigst du dich mit Gleichnissen? Die Gleichnisse, steht sogar im Wort, an einer anderen Stelle sind für die Ungläubigen. Dass sie hören und doch nicht verstehen. Dann kommt ein Pastor und erzählt mir 10 Jahre lang, wenn ich das Königsgleichnis verstehe, dann bin ich gut drauf. Merkt ihr, wie blödsinnig das alles ist? Und für alles, was ich gelernt habe mit vielen Tränen, dient dir heute, weil du brauchst es nicht so machen. Amen. Brauchst das Rad nicht erfinden, ist schon erfunden. Königsgleichnis. Ich habe es ganz dick aus meiner Bibel. Kann ja nicht rausreißen, aber ich habe es so ganz alt schwarz gemacht. Im Schnee die draufgehauen. Ich den Scheiß 10 Jahre geglaubt habe. Hat mich mehr verwirrt als frei gemacht. Halleluja. So, und hier geht's um die Ungläubigen. Sie und die Jünger waren auch noch nicht was? Wiedergeboren, deswegen konnten sie es nicht verstehen. Jesus musste ihnen alles erklären, weil der Geist des Verständnisses noch nicht auf ihnen war oder in ihnen. Weiter geht's. Da sprach Jesus wieder, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ich bin die Tür zu den Schafen. Natürlich ist Jesus die Tür zu den Schafen. Er ist die Tür, er ist der Mittler zwischen Gott und den Menschen. Er ist die Tür zu den Schafen. Weiter. Alle, die vor mir gekommen sind, alle, die vor ihm gekommen sind, alle, die vor Jesus waren und auch alle danach, die irgendwelche anderen Götter sind, sind alles Diebe und Räuber. Jede Religion dieser Welt beraubt dich. Die einzige, die dich beschenkt, ist Christus. Ich sage auch nicht die christliche Religion. Ich halte von christlich gar nichts. Es gibt christliche Backkurse, christliche Bücher, christliche Musik. Da heißt aber noch lange nicht, dass da Christus drin ist. Noch lange nicht. Aufpassen, Attentione. Alle, die vor mir gekommen sind, das muss Jesus sagen, weil zum damaligen Zeitpunkt noch niemand danach war. Logisch, oder? Die sind Diebe und Räuber, aber die Schafe haben ihnen nicht gehorcht. Gott sei Dank. Nächster Vers. Ich bin die Tür. Wenn jemand durch mich hineingeht, wird er selig werden und wird ein- und ausgehen und Weide finden. Leute, egal was kommt, Jesus führt dich auch in dieser Zeit auf die Weide. Er wird dich versorgen, er wird dich durchtragen. Oh, ich glaube, noch eine Sache, die kommt, was der Herr mir gezeigt hat. Wisst ihr, was die größte Macht ist über der Welt? Der den Strom reguliert. Schalte ich den Strom ab, geht bei dir gar nichts mehr. Dein Handy ist leer, ihr lacht, ist nicht lustig. Dein Computer geht nicht mehr, dein Telefon geht nicht mehr, deine Heizung geht nicht mehr, deine Gefriertruhe, dein Kühlschrank geht nicht mehr, deine Lebensmittel verderben innerhalb von Stunden. Du kannst nicht mehr in den Supermarkt, Wer den Strom abstellt, Leute, der hat die Macht. Ich weiß nicht, ob das kommt oder nicht kommt, aber ich weiß, mein Gott ist größer. Gott wird nicht, ja, wir schauen uns das gleich noch an, Jesus wird nicht wegrennen. Er wird bei dir bleiben. Nächster Vers, macht euch das Spaß. Ermutigt euch das. Ermutigt euch das. Ein Dieb kommt nur, um zu stehlen, zu schlachten und umzubringen. Das ist der Teufel und das ist sein Ziel in dieser Zeit, in der wir sind. Die, die dem Teufel ihre Seele verkauft haben, und es sind einige, aber ich weiß, Gott ist größer. Gott ist größer. Amen. Halleluja. Wisst ihr, der Teufel hat einen Plan mit Europa. Und der Plan, den wollte er durch den Hitler umsetzen. Hitler nannte es die Festung Europa. Hitler wollte Europa so festigen unter seiner Macht, unter seiner Herrschaft, dass nichts mehr anders rein kann. Ich sehe das gerade in Erfüllung, aber ohne Hitler. Wisst ihr, dass Deutschland in Europa die Führung hat? Die Engländer sind wieder raus. Die ziehen immer den Kopf aus der Schlinge. Und Deutschland hat jetzt die Führung übernommen. Wisst ihr warum? Weil es der Plan des Teufels ist. Jedes Land hat eine Berufung von Gott und einen Antiplan vom Teufel. Wisst ihr, was die Berufung von Deutschland ist? Reformation. Könnt ihr mal folgen? Luther war nicht zufällig ein Deutscher. Luther hatte die Berufung, dieses Land und den Glauben zu reformieren, zu erneuern, in die Wahrheit zu führen mit dem Wort. Der Teufel war so zornig nach der Reformation, dass er 30 Jahre Krieg machte in Deutschland. 30 Jahre Krieg. Müsst ihr euch mal vorstellen. Stellt euch mal vor, wir haben jetzt 30 Jahre Krieg. Und 30 Millionen Deutsche sterben. Kann man sich gar nicht vorstellen, das ist wie Fantasy. Und immer noch ist Jesus der Hirte. Immer noch ist er der Hirte. Immer noch. Amen. Halleluja. Der Dieb kommt nur, um zu stehlen, zu schlachten und umzubringen. Da siehst du, was mit den Leuten abgeht, die vor Corona Angst haben. Die fahren mit Maske Auto, sitzen da alleine drin. Dann habe ich neulich ein Bild gesehen, wo einer 4 Masken über die Lüftungsöffnungen geklebt hat. Da kann man drüber lachen, aber eigentlich muss man heulen. Ich bin gekommen, sag mal, Jesus ist gekommen, damit ich Leben habe und volle Genüge habe. Ist immer noch dasselbe. Gott hat seine Meinung nicht geändert. Nächster Vers. So, und jetzt kommt der Schlüssel für dein Leben. Er sagt, ich bin der gute Hirte. Wer ist der gute Hirte? Jesus, nicht nur ein Hirte. Gibt viele Hirten. Aber der gute Hirte, gibt nur einen guten Hirten. Das ist Jesus. Der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe. Das ist ein guter Hirte. Ein guter Hirte lässt sein Leben für die Schafe. Amen. Halleluja. Es gibt Geschichten in China, wo sie Gemeinden gefangen genommen haben und Einzelne raus haben gesagt, verrat uns, wo die anderen sind oder wir bringen dich um. Manche haben verraten, andere wurden an Ort und Stelle umgebracht oder noch danach gefoltert. Was für eine Hirtengesinnung ist in dir? Was für ein Hirtenherz ist in dir, in mir? Die Frage kann man nicht schnell beantworten. Ich glaube, die, die sie schnell beantworten, sind in größter Gefahr zu scheitern. Wie Petrus. Herr, ich werde sterben für dich. Oh ja. Ha. Auch hier gab es Leute, die haben mir das Blaue vom Himmel versprochen, die sind heute nicht mehr da. Sobald der Druck kam, waren sie weg. Andere oder ihr habt euch durchgekämpft über Jahre und ich weiß, jeder hat schon mal mindestens einmal den Kampf gehabt, hier zu gehen. Ihr seid immer noch da. Weil in eurem Herzen etwas anderes ist, etwas Stabiles, etwas Reines, etwas, was Hunger hat nach dem Echten. Und das lässt dich stehen. Wenn du ein Mietling bist, rennst du weg. Wenn du etwas für Geld tust oder keine Liebe in dir trägst, bist du weg vom Fenster. Nächster Vers. Der Mietling aber, der nicht Hirte ist, der Mietling, der nicht Hirte ist. Du bist entweder Hirte oder du bist Mietling. Hört mir zu. Auch geistige Leiter, ihr werdet einiges noch sehen. Die, die für Geld dienen, sind nicht im Hirtenherz. Und die, die im Hirtenherz sind, denen ist das Geld egal. Die müssen auch ihre Rechnungen zahlen, schon logisch, aber ihr versteht, was ich sagen will. Es gibt zwei Gesinnungen. und zwei verschiedene Arten von Leuten. Der Mietling aber, der Nichthirt ist, dem die Schafe nicht gehören, sieht was kommen? Den Satan. Er sieht den Satan kommen. Er sieht ihn kommen. Diese Leute sehen den Satan kommen. Und dann retten sie ihren Hintern. Und sagen, ah, oh, Schafe, bleibt immer schön da, ich bin dann mal weg. Und hängen das Fernglas nebendran und sagen, hohoho, da sind aber einige Wölfe, da bin ich mal weg. Versteht ihr, was da abgeht? Und verlässt die Schafe und flieht. Geistige Leider, die nicht den Geist Jesu haben, bereit zu sind, für die Schafe zu sterben. Das ist ein Prozess, Leute. Das macht nicht blopp. Und dann stehst du morgens auf und sagst, oh, ich bin Pastor von der Church at the River. Wenn sie mich verhaften, ich werde keinen verraten. So funktioniert es nicht. Du hast einen Kampf in dir. Amen. Aber ist das Substanz in die richtige Richtung oder in die falsche? Der Mietling sieht den Wolf kommen, verlässt die Schafe und flieht. Und was macht der Wolf? Das haben wir vorhin geklärt. Der sagt, ach, das einzelne Schaf da, interessiert, oh, ist schon viel zu einfach. Nee. Der Wolf stürzt sich sofort auf die Schafe und zerstreut sie. Richtig? Immer. Nächster Vers. Denn er ist ein Mietling und kümmert sich nicht um die Schafe. Es geht ihm nur um eine Sache. Nicht um die des Herrn. Kann viele Gründe haben. Ruhm, Anerkennung, Finanzen, Frauen, keine Ahnung, was alles in Gemeinden abgeht. Und ich sag dir, die Anzahl der Christen in einer Gemeinde ist nicht der Maßstab für die Qualität. Wenn da 300 sitzen, heißt es nicht, dass die Gemeinde gut ist. Dass der Pastor alles richtig macht, dass da alles sauber läuft. Der breite Weg ist viel bequemer als der schmale. Auf dem breiten, da laufen viel mit dir, auf dem schmalen nur wenige. Aber der schmale Weg führt zum Ziel, nicht der breite. Das haben wir auch schon mal geklärt. Weiter. Und jetzt sagt Jesus, ich bin der gute Hirte und kenne die Meinen und die Meinen kennen mich. Nochmal, ich bin nicht der gute Hirte. Ich bin's nicht. Jesus ist es. Amen. Und die Gefahr ist immer, Christen machen sich immer abhängig von Menschen. Immer. Ich habe schon so oft erlebt, wie Menschen immer mich angucken, wie wenn ich der Messias wäre. Ich bin es nicht. Mich hat ein Mann aus dem Internet angerufen und hat gesagt, Herr Bauer, Sie haben vor kurzem in der Predigt gesagt, alle sind Lügner. Und Sie haben den Mut gehabt, über sich als Pastor zu sagen, Sie sind auch ein Lügner. Habe ich noch nie gehört in Deutschland. Das sind Dinge, die beschäftigen mich. Ist das wahr? Manche, die du so siehst, denkst du, wow, die sind Stellvertreter Gottes auf Erden. Renn weg, so schnell es geht. Es gibt nur einen guten Hirten. Deswegen werden auch Menschen dich immer wieder enttäuschen. Ich werde dich immer wieder enttäuschen. Hörst du mir zu? Wenn du richtig getaktet und eingenordet bist, wirst du verstehen, dass Gott es zulässt, damit dein Bild von mir, was falsch ist, zerbröselt und du deine Abhängigkeit alleine auf Christus setzt und nicht auf den Thomas. Amen. Und wenn das weg ist, werden meine Enttäuschungen in deinem Leben immer weniger. Weil du frei bist von Täuschung. Amen. Gott lässt es zu. Solange bis du merkst, nicht der Thomas ist der Schlüssel, einzig und allein Christus. Amen. Halleluja. Und die Meinen kennen mich. Ich kenne die Meinen und die Meinen kennen mich. Halleluja, bin ich froh, dass Jesus mich kennt. Und mich trotzdem liebt. Wow, für dich ist Hoffnung. Für dich ist Hoffnung da. Amen. Halleluja. Weiter geht's. Wie mich der Vater kennt und ich kenne den Vater und ich lasse mein Leben für die Schafe. Zukunftsform für uns, Vergangenheit. Erfüllt. Weiter. Und ich habe noch andere Schafe, die sind nicht aus diesem Stall. Wer weiß, wer diese anderen Schafe sind? Jetzt steht doch nicht Ziegenbock, hier steht Schaf. Nein. Ich sehe heute Morgen ganz viele hier sitzen. Mit wem redet Jesus zu der Zeit, als er mit denen redet? Zu wem ist er gekommen zuerst? Zu den Juden. Und zu den Juden sagt er, es gibt noch andere Schafe, die nicht zu diesem Stall gehören, zu dem jüdischen Stall. Die muss ich holen. Die muss ich herholen. Wer ist das heute Morgen? Yeah. Steht von mir schon in der Bibel. Haha. Amen. Die sind nicht aus diesem Stall, auch sie muss ich herführen und sie werden meine Stimme hören. Amen. Wir haben sie gehört. Und es wird eine Herde und ein Hirte werden. Habe ich euch am Anfang gesagt von der Predigt, dass das passieren wird. Auch die Juden werden zur Erkenntnis des Christus kommen, in der Trübsal. Weil dann ist die Gemeinde weg, dann übernehmen die Juden wieder. Und am Ende werden wir eine riesige Herde sein. Gibt's kein Jude mehr und kein Christ mehr. All diese Sachen gibt's nicht mehr. Wir werden eine Herde sein, eine Schafherde. Amen. Halleluja. Nächster Vers. Darum liebt mich mein Vater, weil ich mein Leben lasse, dass ich's wiedernehme. Darum liebt mich der Vater, weil er genau das tut, was der Vater von ihm will. Der Vater will was sein? Ein Hirte. Und dazu braucht er was? Schafe. Ohne Schafe kein Hirten. Ihr seid super, ihr habt alle Abitur im Geist. Ihr habt verstanden, ohne Schafe keine Herde und kein Hirte. Amen. Halleluja. Das ist wichtig. Weiter geht's. Und jetzt passt gut auf, was hier steht. Lies, was hier steht. Wenn dir manch einer wahrmachen will, Mohammed ist stark, die Moslems sind stark, der Teufel ist so mächtig, oh, in der Endzeit wäre ich doch nur 1500 geboren gewesen, wäre ich doch nur. Jesus ist immer noch der Chef. Niemand nimmt es von mir. Niemand kann Jesus irgendwas nehmen. Und schon gar nicht sein Leben. Sondern ich selber lasse es. Jesus hat sich frei entschieden, der Vater hat ihn nicht gezwungen. Jesus hat sich frei entschieden vor der Schöpfung der Menschheit. Ich sage oft, kann nicht stehen, Adam war super, er gehorchte dem Vater in allen Dingen und sie waren glücklich bis zum Ende der Zeit. Das wäre schön, die Bibel wäre ganz kurz. Steht aber nicht. Und ich weiß, aus Überzeugung weiß ich und aus dem Wort, dass der Vater mit dem Heiligen Geist und mit Jesus, die hielten Rat. Und der Vater sagt, möchte so gern Hirte werden. Und dann sagt der Sohn, dann brauchst du Schafe. Das ist korrekt, mein Sohn. Lass uns Menschen machen nach unserem Ebenbild. Da sagt der Vater, gibt nur ein Problem. Und Jesus sagt, Papa, was? Es gibt ein Problem. Was ist denn das Problem? Ja, die werden nicht gehorsam sein. Die werden sündigen und dann müssen sie sterben. Da sagt der Sohn, oh, das ist nicht gut. Was können wir da machen? Ja, wir brauchen ein Opfer, stellvertretend für die Schafe. Und dann hat Jesus gesagt, Papa, hier bin ich, nimm mich. Aus voller Liebe, aus voller Überzeugung, bevor der erste Mensch geschaffen war. Gott, sorry, wenn ich das so sage, Gott wäre ein Arschloch, hätte er die Menschen geschaffen und keinen Ausweg dafür. Ist das wahr? Wir Menschen sind so. Wir haben 3 Minuten Spaß und dann wollen wir den Rest des Lebens, wollen wir uns nicht drum kümmern. Ist gang und gäbe in dieser Welt. Babyklappe gibt's mittlerweile. Gut für die Babys, besser als dass sie sterben, aber trotzdem pervers, wenn man sich das mal vorstellt. Babyklappe, weg wie ein Mülleimer. Pff, will ich nicht. Fort mit. Die Menschheit ist krank. Aber Jesus ist für uns gestorben. Niemand nimmt es von mir, sondern ich selber lasse es. Ich habe Macht, es zu lassen. Ich habe Macht, es wiederzunehmen. Dies Gebot habe ich empfangen von meinem Vater. Halleluja. Jesus ist auch vom Vater nicht im Stich gelassen worden. Der sagt nicht, du stirbst am Kreuz und dann bist du weg. Er sagt, nee, mein Sohn, ich hol dich wieder. Du wirst am dritten Tag auferstehen. Dein Leib wird die Verwesung nicht sehen. Amen. Das ist ein guter Plan. Und trotzdem hat Jesus gekämpft und Blut geschwitzt im Garten. Ihr wisst es. Es fiel ihm nicht leicht. Ich habe die Woche gekämpft mit Gott am Donnerstag und Freitag. Ich so, Gott, wenn all diese Dinge kommen, ich will es nicht erleben. Mich kotzt es an. Ich bin immer super gehorsam, so wie ihr. Ich freue mich immer. Letztes Jahr sind ein paar Christen gestorben. Da bin ich immer so neidisch. Denke ich mir, boah, die haben es hinter sich, wow, die sind jetzt oben, oh, wie viele Jahre muss ich noch hier? Nee, oh. Ja, schön wäre es, wenn es so wäre bei mir. Ist aber nicht, es ist für mich immer ein Kampf. Wenn ich die Hosen runterlasse, nicht, dass ihr Klugscheißer seid, sondern dass ihr zuhört, was für ein Kampf ich bin. Versteht ihr mich? Ich habe gesagt, Vater, ich will das alles nicht erleben, was da auf mich zukommt. Und ich war bockig und ich war zornig. Und da merke ich, das zieht mich komplett vom Vater weg. Versteht ihr? Weil ich rebelliere, weil ich bocke. Ihr seid immer top, ich weiß. Aber mir geht's manchmal so. Und dann so gegen Freitagabend, wo ich gemerkt habe, wenn ich jetzt nicht die Kurve kriege, dann bin ich wirklich platt. Da habe ich gesagt, Gott, gib mir ein Wort. Ich schlage jetzt die Bibel auf, ich will ein Wort. Schlage ich die Bibel auf und lese, wie Jesus im Garten Gethsemane ringt mit dem Willen des Vaters. Und da habe ich gemerkt, Mann, Jesus war am selben Punkt wie ich. Der sagt, ja, Vater, dein Plan ist gut. Und dann war es soweit. Wenn es möglich ist, lass diesen Kelch vorüberziehen. Und dann lese ich, wie er zu den Jüngern sagt, geht mit mir mit und betet. Und die schlafen ein. Dreimal kommt er zurück, dreimal schlafen sie. So fühle ich mich auch manchmal. Ohne Vorwurf, aber manchmal fühle ich mich so. Und dann betet Jesus und sagt, Vater, dein Wille geschehe, nicht meiner. Boah, habe ich gemerkt, oh, da bin ich gerade aber meilenweit davon weg. Aber Gott sei Dank kam der Samstag. Da ist irgendwas passiert. Irgendwas ist da passiert. Was, weiß ich nicht. Vielleicht irgendwo auf der Welt jemand für mich gebetet, ich weiß es nicht. Keine Ahnung, vielleicht auch ihr. Auf jeden Fall war irgendwie war Samstag anders. Und ich merkte, ich habe gesagt, ja, Papa, dein Wille geschieht. Dein Wille geschehe, fertig, aus, egal was kommt. Ich habe gemerkt, es kommt eine Kraft zurück. Es kommt eine Freude zurück. Wisst ihr, dass im Wort steht, ihr habt noch nicht widerstanden bis aufs Blut? Solche Momente sind die, wo alles in dir schreit gegen Gott und gegen seinen Willen und du dich dann doch entscheidest, ja, dein Wille geschieht. Das ist, wo du alles überwindest. Ohne Kampf kein Sieg. So sehr ich, wie ich diesen Satz auch hasse, aber so ist es. Markus 6,34. Ich gebe euch noch ein paar Stellen zum Schluss mit auf den Weg. Markus 6,34. Und Jesus stieg aus und sah die große Menge. Und sie jammerte ihn. Jesus hatte Mitleid mit dem Volk, mit den Massen an Menschen. Es jammerte ihn, denn sie waren wie Schafe, die keinen Hirten haben. Und er fing an eine lange Predigt. Leute, da ist so viel Material in diesem Vers. Jesus sah die Bevölkerung von Jerusalem und sah, dass sie verschmachten, dass sie gefressen und gebissen werden von den Wölfen. Warum? Weil sie keinen Hirten haben. Herrscher hatten sie einige. Herodes war König. Sie hatten Pilatus als römischen Statthalter. Sie hatten viele Mietlinge, aber keinen Hirten. Und als der echte Hirte zu ihnen kam, waren sie schon so gebissen von den Wölfen, dass sie ihn nicht erkennen konnten. Am einen Tag riefen sie Hosianna mit den Palmenblättern. Hosianna! Und am nächsten Tag kreuzigt ihn. Aber Jesus jammerte dieses Volk. Er hatte Erbarmen, Mitleid mit ihnen. Er hatte Schmerzen in sich. Denn er sah, dass sie keinen Hirten haben. Und was macht dann Jesus? Was gibt er ihnen? Das Wort. Immer und immer und immer wieder dasselbe Prinzip. Durch die ganze Bibel durch. Und immer wieder treffe ich Christen, die sagen, ja, du predigst so lang. Ich kann mir das nicht 80 Minuten lang anhören. So what? I don't care. Ist mir doch egal. Mach, was du willst. Oder Sonntag für Sonntag hierher, das kann ich auch nicht. Du hast alle Freiheit der Welt. Aber schreib mir nicht auf Facebook komische Nachrichten von einer Tante, die den Weltuntergang prophezeit und was sagst du dazu? Was soll ich dazu sagen? So kommt's nicht. Lies die Bibel, das wäre meine Antwort. Aber das können diese Leute nicht, die wollen nicht die Bibel lesen. Da ist alles wichtig, können einen Roman nach dem anderen lesen. Aber wenn du sagst, hey, lese doch mal 2, 3 Verse in der Bibel, und das mag ich nicht. Und dann siehst du andere, die ständig in der Bibel lesen und die fahren an denen vorbei mit 200 auf der Autobahn. Auf der Autobahn des Glaubens. Da regen die sich noch auf. Hey, Thomas, hast du gesehen, wie der an mir vorbei ist? Mein Auto hat gewackelt und so knapp. Frechheit. Nee, ist alles gut. Der hat einen V8 bestellt, das Ding, das zieht. Das muss ziehen, sonst fühlt der V8 sich nicht wohl. Der muss kreischen. Dein Glaube, den du hast, der muss heraus. Halleluja. Wo waren wir? 6,34. Dann gehen wir zu Lukas 2, ab Vers 8. Und auch hier ganz schnell, ich erkläre es euch vielleicht, du kannst es dran werfen. Als die Geburt von Jesus war, ging der Engel als erstes zu den Hirten. Und er verkündigte den Hirten die frohe Botschaft, dass der Heiland geboren ist. Warum nicht die Weisen aus dem Morgenland? Es waren ja keine Könige, das wisst ihr ja, ist auch wieder so eine Lüge der katholischen Kirche. Die heiligen drei Könige, es waren keine Könige, es waren Sterndeuter. Ganz knapp an dem, was erlaubt ist und an dem, was nicht erlaubt ist. Und die sahen einen Stern und wussten, der Stern ist anders als alle anderen. Die haben gesungen, ein Stern, der deinen Namen trägt. Und sie folgten diesem Stern. Und sie gingen wohin? Zu Herodes. Der war völlig entsetzt. Sie blickten's nicht. Aber die Hirten, die auf dem Feld waren bei den Schafen, die umleuchtete der Engel des Herrn. Das ist prophetisch, Leute. Nicht die Reichen und Wohlhabenden, die dürfen auch zu Jesus kommen. Aber zuerst die, die ein Hirtenherz haben. Schauen wir uns nicht an, wird alles zu viel. Epheser 4,11. Und er selbst gab den Heiligen, die einen als Apostel, die anderen als Propheten, andere als Evangelisten, andere als Hirten und Lehrer. Das kennt ihr auch. Jeder Pastor hat auch einen Hirtendienst, der über die Herde wacht. Viele Gemeinden denken, wenn der Oberapostel kommt, dann hat der Pastor gefälligst zu spuren. Der Pastor ist der Hirte über der Herde. Nicht der Apostel. Nicht der Prophet. Nicht der Lehrer, nicht der Evangelist. Der Pastor ist verheiratet mit der Herde. Er trägt den Ring. Ihr kennt ja alle fünf Finger noch, oder? Der Apostel, der Daumen, der Zeigefinger, der Prophet, der Mittelfinger, der Evangelist, der Hirte und der Lehrer. Kurz zur Wiederholung, ganz wichtig. Der Pastor ist der Hirte, der die Schafe liebt. Der Evangelist bringt die Schafe in die Herde. Der Lehrer lehrt, der Prophet korrigiert oder zeigt, wo es hingeht. Und der Apostel ist ein Gemeindebauer und Erneuerer und vieles mehr. Aber der wirklich die Schafe liebt und der sie auch kennt und der auch immer alles abkriegt, die ganzen braunen Kügelchen der Schafe, ist der Pastor. Amen, der Hirte. Aber die kriegen auch eine besondere Ehre in dem Himmel. Ja, das ist auch klar. So, Hebräer 13,20. Die vorletzte Bibelstelle. Der Gott des Friedens aber, der den großen Hirten der Schafe, unseren Herrn Jesus Christus von den Toten heraufgeführt hat, durch das Blut des ewigen Bundes. Seht ihr das? Den großen Hirten. Jesus ist der große Hirte in deinem Leben. Er ist der, der dir vorausgeht. Und dann noch 1. Petrus 2,25, wo das auch nochmal bestätigt ist, was ich euch vorhin gesagt habe. Denn ihr wart wie irrende Schafe vor unserer Bekehrung. Aber ihr seid nun umgekehrt zu dem Hirten und Bischof eurer Seelen. Jesus ist der Hirte und der Bischof über deiner Seele. Amen. Ist es nicht gewaltig? 1. Petrus 2,25. Halleluja. Leute, der Kern der Botschaft heute Morgen, mit allem Guten, was wir gehört haben, ist, und das Bild habe ich gestern prophetisch gesehen, Jesus ist immer noch der Hirte, der uns vorausgeht. Die Schafe, die seine Stimme hören, folgen ihm. Leute, das ist der Kern für die nächsten Monate und Jahre, die vor uns liegen, wie lange es auch noch geht, dass wir nach wie vor verstehen, wir müssen Jesus nachfolgen. Er geht uns voraus. Das ist der Kern der Botschaft heute Morgen, dass Jesus dir immer noch vorausgeht. Habt ihr das verinnerlicht? Habt ihr das verstanden? Du bist nicht alleine, du bist nicht verlassen. Du musst nicht alleine durch irgendeine Käse durch. Er ist der, der dir vorausgeht. Er kennt den Weg, er kennt die Gefahren, er passt auf dich auf, er führt dich zum frischen Wasser und zum frischen Gras. Er versorgt dich, egal was kommt. Die anderen, die den Hirten nicht haben, die werden verzweifeln an den Wölfen. Und die Wölfe werden immer größer, fetter, stärker, je mehr Schafe sie fressen. Ich merke eine Zunahme der Macht der Finsternis, wie noch nie zuvor. Aber Jesus ist immer noch der Herr der Herren. Egal wie sehr die Hölle feiert und tobt und sagt, yeah, ein Sieg nach dem anderen, Jesus ist immer noch der Herr. Vater, danke für das Wort und danke für deine Liebe heute Morgen. Danke, dass du uns immer wieder korrigierst und uns auch Zuversicht gibst, unseren Glauben stärkst und stark machst in Christus Jesus am inwendigen Menschen. Danke, Herr, du bist der gute Hirte, der sein Leben gelassen hat für mich. Ich bin erkauft mit dem Blut des Lammes, ein für allemal. Nichts und niemand wird mich aus deiner Hand reißen. Nichts kann passieren. Ich kann nie tiefer fallen als in deine Hand. Herr, du kennst mich durch und durch und liebst mich. dich durch und durch. Danke, Jesus, dass noch viele Schafe dazukommen. Danke, dass diese Herde wächst, nicht kleiner wird. Papa, danke, dass die neuen Schafe den Duft dieser Herde annehmen und dass sie eins werden mit uns. Danke, dass wir eins werden mit den Juden, dass es eine Herde ist am Ende der Zeit. Danke, Herr, du bist der gute Hirte und du bleibst es in Ewigkeit. Halleluja. Danke, dass ich Schaf sein darf in der Herde des Vaters. Amen.